Guten Morgen. Das ist alles, das ich kann in Deutsch. I was asked to say a general word. If you need translation, please, there is a machine there. I was asked to say a general word about theology, faith, to provoke some further reflections on the issue on the table today, with some dialogue then between biblical and theological pearls, stones, issues. I will try to be fair to the request in 5 minutes to discuss like this German word that you are using, Zwischenruf. It is necessary task. I believe that this is the place of theology, of faith, is to be in between, Zwischen, and to do a call, is to provoke interjections, to do interruptions, schüttel, to shake our normal way of understanding church, theology, faith. I'm longing for a theology that is shaking, that provokes, a theology of surprise. So my first theological shaking is then to see, where are your feet? I will ask you to look, where are you standing? To see, to map, where are your shoes walking? What is the soil under your feet, under my feet? The soil, the ground. Where do you stand? The place where you stand defines your commitments. Here I stand. I'm a Lutheran theologian. I'm a Lutheran. I belong to the Lutheran communion. Luther said, here I stand. I cannot different. When he was asked to deny what he was trying to change, to reform. Here I stand. This is where I belong to. What I'm affirming is that all theology is contextual. The theology that we do in Brazil, the theology done in Nigeria, in Zimbabwe, in Switzerland, it's contextual. Because it has to do where your feet belong to. If the theology is done in the middle of the mud, the sand, it will be mixed with this reality. If the theology is done, the faith reflection is done in an academy in the northern part of the world, with the beautiful, clean, aseptic carpets, it's also contextual. Full stop. Now to define, let's see what is context. Let us negotiate. Which context, what is the context that we define our theological production? I want to quote a Brazilian theologian who is, his name, he was my professor, so I need to follow him. I like to follow him. He's called Vitor Vestele. He defines theology, he defines context as a contextual theology, something like this. Context comes from a Latin word meaning the weaving together of words. A text is something that has been woven, and this is my English worst pronunciation, but it's woven together. How do you say in German, woven together? Yeah, even worse. So this is woven together, context. And what comes together are the surrounding circumstances that affect and allow the weaving to take place. This is something complicated, but I will say. The result of a tapestry is a tapestry. When you do put together words, the result is the tapestry. That is context. A fabric done with the resources and materials that the weaver, the person who is weaving together, the author, has at his or her disposal. So the art of the weavers, those people who are doing the woven together in Switzerland, it's made with resources, material that belongs to this place here. The work done with wool, wood, clay, or coconut palms, it's coming from their context. It's according to geography, to the climate that it belongs to. So the same is the theology. The reflection about our faith. We do with what we find around of us, where we stand, where we belong to. One short note is that context, of course, needs to be taken today in a much more flexible way, in a much more moving way. We can find coconut in the mountains, in the supermarkets in the mountains in Switzerland. This is the globalized world. And this has enormous difference in how to define context. Let us then take a fluid, a more porous understanding of boundaries. This is needed. The boundaries are not so fixed anymore. To weave our theological reflections, to live out our faith, to build out communities, and also then, according to this context, how do we build our church structures and how do we organize our church? To finish this roof, Swishing roof, I want to use the words of Psalm 119, 105, the verse 105. Your word is a lamp to my feet. It's a light to my path. The prayer of this psalmist is to shine light to the feet, to the path, to the journey, not to the eyes. The light is not to the eyes. When the light is to the eyes, it's a show. It's for the artist. If the light will be for our feet, it's to see, to pay attention, where do we walk? Where do we stand? With whom we walk? What is our journey? Where our feet are dirty? Which what soil we want to put our feet? What ground our belonging? May this wisdom, Sophia, be with us today.
Wo sind wir unterwegs? Wo bewegen wir uns? Auf welchem Teppich stehen wir eigentlich heute? Auf gar keinem. Es ist Parkett. Auf welchem Boden stehen wir? Der Kontext, in dem wir stehen, ist angesprochen. Und in diesen werden wir jetzt einsteigen, auch mit dem ersten Vortrag. Die Hilfswerke BFA, Caritas, HEX, Helvetas, Fastenopfer, SwissAid, haben sich eine gemeinsame entwicklungspolitische Lobbyorganisation Allianz Süd gegeben. Seit 1971 setzt sie sich in der Politik, der Öffentlichkeit und gegenüber Wirtschaftsakteuren für gerechte Nord-Süd-Beziehungen und eine nachhaltige Entwicklung ein. Wir sind sehr dankbar, dass wir schon während der Vorbereitung mit Eva Schmassmann die Unterstützung von Allianz Süd hatten, um diese Tagung vorzubereiten. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir jetzt mit Marc Herkenrath den Geschäftsleiter von Allianz Süd hier haben, der uns in den Kontext der heutigen Entwicklungszusammenarbeit einführen wird. Ganz herzlich willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, mit beiden Füßen auf diesem Boden, der zum Glück kein Teppichboden ist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in diesem Kontext, wo Menschen aus Brasilien, Nigeria, Mali und der Schweiz zusammenkommen, um über ernste, aber sicher auch hoffnungsvolle Dinge gemeinsam nachzudenken. Ich freue mich, hier zu sein, obwohl ich natürlich über ein schwieriges, ein problematisches Thema sprechen werde, nämlich die Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungspolitik im Gegenwind. Ich sage hier ganz bewusst im Gegenwind und das vielleicht als kleine Kritik, nicht unter Beschuss, weil die Metapher unter Beschuss doch etwas kriegslastig tönt. Wir befinden uns in einem Kontext, wo oft die Rede ist von bewaffneten Konflikten, sehr verharmlosend. Gemeint ist Krieg. Es herrscht weltweit an vielen Orten in den ärmsten Entwicklungsländern Krieg und Millionen von Menschen sind auf der Flucht vor Krieg. Sie fliehen zunächst in Gebiete im eigenen Land, die noch stabil sind, die aber gerade durch die Fluchtbewegungen, die stattfinden, ebenfalls massiv unter Druck geraten. Sie fliehen in Nachbarländer, das heißt in andere Entwicklungsländer, die eigentlich fast keine Ressourcen haben, um noch mehr Menschen aufzunehmen. Trotzdem schaffen sie es. Nur wenige der Menschen, die überhaupt fliehen weltweit, kommen übers Mittelmeer und wenn sie dort nicht versinken, enden sie bei uns. Das ist der Kontext, in dem wir uns zurzeit befinden. Ich werde darauf zurückkommen. Ich möchte aber, bevor ich allzu düster werde, mit einer erfreulichen Nachricht beginnen. Dazu brauche ich jetzt aber genau dieses Ding hier. Vor wenig Zeit hat nämlich die OECD, der Entwicklungsausschuss der OECD, mit Freude verkündet, dass noch nie so viel Geld in die Entwicklungszusammenarbeit investiert worden ist wie heute. Gemeint ist das Jahr 2015. Es waren immerhin 131,6 Milliarden, die von den Geberländern, den reichen Industrieländern, in die Entwicklungszusammenarbeit investiert wurden. Das ist nominal ein bisschen weniger als 2014, weil aber 2015 der Dollar mehr wert war als im Jahr zuvor, ist es real gesehen ein Rekordhoch der Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit. Das war dann aber auch schon die erfreuliche Nachricht. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten. Es ist nämlich so, dass der Anstieg der Gelder, die in die Entwicklungszusammenarbeit fließen, in allererster Linie auf eine Zunahme der Ausgaben für Asylsuchende zurückzuführen ist. Die Industrieländer geben 2015 fast doppelt so viel aus für Asylsuchende im eigenen Land, also die Schweiz für Asylsuchende in der Schweiz, als im Jahr zuvor. Absurderweise ist es so, dass man nach den Kriterien der OECD, ein Club der reichen Industrieländer, sich eben auch die Kosten der Asylbetreuung, zumindest im ersten Jahr, der Entwicklungszusammenarbeit anrechnen darf. Wenn also die Ausgaben für sogenannte Entwicklungszusammenarbeit zugenommen haben, dann hat das vor allem damit zu tun, dass die Länder mehr investieren in die Betreuung von Asylsuchenden innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Es hat eine kleine Zunahme auch stattgefunden der Ausgaben für die humanitäre Hilfe, natürlich nicht genug, eben angesichts der Kriege und Fluchtbewegungen, die es zurzeit gibt. Und es hat so gut wie kein Anstieg stattgefunden bei der eigentlichen langfristigen Entwicklungszusammenarbeit. Wenn man sich das grafisch vor Augen führt, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit verändert hat, dann sieht man hier den blauen Balken, das sind die Ausgaben für die eigentliche langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Das hat sich eigentlich seit 2005 fast gar nicht verändert. Was zugenommen hat, das ist der graue Balken, das sind die Ausgaben für humanitäre Hilfe. Und was sehr zugenommen hat, ist der lila Balken ganz oben, nämlich eben die Ausgaben für Asylsuchende, die Betreuung der Asylsuchenden innerhalb der Industrieländer. Die Schweiz ist ein gutes Beispiel für diese Entwicklung. Sie hat 2014 3,2 Milliarden ausgegeben für Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein hoher Betrag, aber dann doch nur 2,4% dessen, was die Welt ausgibt für Entwicklungszusammenarbeit. Das ist der Beitrag der Schweiz, ist ein relativ kleiner, besonders angesichts der Tatsache, dass sie ein sehr reiches Land ist. Sie hat ungefähr 0,5% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Letztlich also nur ein sehr kleiner Teil dessen, was halt die Schweiz gewissermaßen verdient. Und es wurden 450 Millionen, rund 14% dessen, was als Entwicklungshilfe bezeichnet wird, ausgegeben für die Asylbetreuung im ersten Jahr. Das ist ein überdurchschnittlich hoher Betrag, den die Schweiz als sogenannte Entwicklungszusammenarbeit ausweist. Bei anderen Ländern sind es rund 9% der Anteil der Asylkosten an dem, was man als Entwicklungsausgaben bezeichnet. Jetzt kommt die eigentliche schlechte Nachricht, nämlich meine Prognose, dass 2015 das letzte Jahr war, in dem die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit zugenommen haben. Wir werden 2016 und in den zukünftigen Jahren miterleben, wie die Entwicklungsausgaben abnehmen werden. Sie wissen es vergeht heute kein Tag, ohne dass nicht irgendwo in den Medien die Entwicklungszusammenarbeit kritisiert wird. Und es vergeht fast kein Tag, ohne dass nicht irgendwo im Parlament irgendeine Subkommission, eine Kommission oder das Plenum noch weitere Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit beanträgt, obwohl der Bundesrat bereits 2016 bei der Entwicklungszusammenarbeit massiv gekürzt hat. Eva Schmassmann, die heute mitorganisiert hat, kämpft an allen Fronten, verbringt fast jeden Tag im Parlament, um gegen noch weitere Kürzungen zu kämpfen. Bis jetzt mit Erfolg, aber wer weiß, wie lange wir es noch schaffen, weitere Kürzungen zurückzuhalten. Der Hintergrund dieser Kürzungen, die im Moment im Parlament debattiert werden, ist, dass eben auch in den Medien immer mehr Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit geäußert wird. Darum Entwicklungszusammenarbeit im Gegenwind. Es wird immer wieder behauptet, die Entwicklungszusammenarbeit nütze nichts, sondern im Gegenteil schade den betroffenen Ländern sogar. Das sehe man ja ganz offensichtlich. All die Länder, wo die Entwicklungsgelder hinfließen, entwickeln sich gar nicht. Es sind arme Länder und sie bleiben arm. Vielleicht werden sie sogar noch ärmer. Es wird auch behauptet, Entwicklungsgelder fließen in diktatorisch regierte Länder und helfen der Regierung, sich dort aus der Verantwortung zu ziehen. Ich möchte auf diese zwei Kritikpunkte hier ein bisschen eingehen. Der erste Kritikpunkt, wie gesagt, Länder, die viel Hilfe erhalten, sind arm und werden sogar noch ärmer. Das ist Blödsinn. Es gibt Studien, die zeigen, dass Entwicklungshilfe vor allem in Länder geht, die besonders arm sind. Und das macht ja auch Sinn. Das ist Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich den Ländern zu helfen, die besonders bedürftig sind. Es gibt andere Studien, die zeigen, dass Entwicklungszusammenarbeit vor allem in kleinere Länder geht. Da weiß man nicht so recht, warum das der Fall ist. Wahrscheinlich, weil in kleineren Ländern sich rascher etwas bewirken lässt als in größeren Ländern. Das sollte eigentlich nicht unbedingt so sein. Es ist aber gewollt, dass Entwicklungszusammenarbeit in ärmere Länder geht. Sie geht auch immer mehr eben in Konfliktkontexte, dort, wo es in der Tat schwierig ist, große Fortschritte in kurzer Zeit zu erreichen. Trotzdem, die Empirie, die Wissenschaft zeigt, die Mehrzahl aller Studien kommt klar zum Schluss, Entwicklungszusammenarbeit nützt. Sie trägt direkt zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Sie trägt vor allem aber auch zu sozialen Fortschritten bei, im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit, im Bereich des Empowerment der Frauen, vor allem auch der jüngeren Frauen. Und auch das hat indirekt wieder einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dann vielleicht die etwas intelligentere Kritik, nämlich dass Entwicklungszusammenarbeit Gefahr läuft, den Staat aus der Verantwortung zu nehmen. Dass sie also Infrastruktur und Güter zur Verfügung stellt, die eigentlich von der Regierung zur Verfügung gestellt werden sollten. Dass die Regierung deshalb, weil sie keine eigenen Gesundheitseinrichtungen bereitstellen muss, plötzlich mehr Geld hat, um vielleicht in Waffen oder auch in sinnlose Regierungspaläste zu investieren. Diese Kritik ist nur dann berechtigt, wenn Entwicklungszusammenarbeit bedeutet, dass man die Budgets der Entwicklungsländer unterstützt, dass man also direkt der Regierung Geld gibt, oder wenn tatsächlich Dinge angeboten werden, die eigentlich in den Verantwortungsbereich der Regierung fallen würden, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass eben eine Stärkung der Zivilgesellschaft stattfindet. Die Entwicklungszusammenarbeit hat gelernt. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren hat sie vielleicht in Güter investiert, die eigentlich vom Staat hätten bereitgestellt werden müssen. Heute ist das nicht mehr so. Heute geht sie hin und fragt in den betroffenen Gebieten, was braucht ihr, was müsstet ihr haben? Die zweite Frage ist jeweils, was ist notwendig, damit ihr bei der Regierung anfragen könnt, ob sie und wann sie euch das zur Verfügung stellen. Häufig sagen dann die Leute ja, die Regierung tut nichts. Wir sind auch zu wenig organisiert, um von der Regierung etwas einzufordern. Wir haben aber eine Idee, wir brauchen zum Beispiel eine Brücke. Eigentlich sollte die Regierung das machen. Wenn wir uns aber organisieren, können wir vielleicht in 10 Jahren verlangen, dass die Regierung uns eine zweite Brücke baut. So funktioniert die Entwicklungszusammenarbeit heute. Sie versucht, die lokale Gesellschaft zu organisieren, zu stärken, sodass diese langfristig oder im besten Fall mittelfristig in die Lage versetzt wird, selbst von der Regierung, der lokalen Regierung, der nationalen Regierung, das einzufordern, was sie eigentlich braucht. Das ist nicht die Art der Entwicklungszusammenarbeit, die von den Regierungen geschätzt wird. Es kommt auch vor, dass Hilfswerke aus dem Land herausgeschafft werden, dass sie des Landes verwiesen werden, weil das letztlich doch eine Art von fast revolutionärer Entwicklungszusammenarbeit ist. Wenn man sich jetzt fragt im Kontext der Schweiz, nützt denn die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz etwas, dann gibt es wenige ernsthafte wissenschaftliche Studien. Aber es gibt Evidenz, dass auch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit und vor allem die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit sehr viel bringt. Ich habe hier beispielhaft einmal diejenigen afrikanischen Länder angeschaut, in denen die DEZA einen Fokus ihrer Entwicklungszusammenarbeit hat und habe verschiedene Indikatoren untersucht, zum Beispiel die Korruption, zum Beispiel die Kindersterblichkeit und so weiter. Sie finden das im Annex meiner Präsentation. Ich möchte hier nicht auf die Daten eingehen. Es zeigt sich aber, das ist das Wichtigste, dass in den Fokusländern der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit eben auch und insbesondere große Fortschritte stattgefunden haben, namentlich bei der Gesundheit, bei der Bildung, insbesondere der Bildung von Frauen und eben auch bei der Korruptionsbekämpfung und bei der Stärkung der Zivilgesellschaft, die immer mehr in die Lage kommt, selbst Forderungen bei der Regierung zu deponieren. Trotzdem ist es so, dass in den Ländern, wo die DEZA, die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit, tätig ist, in anderen Ländern, wo andere Geberländer besonders investiert sind, die Armutsquote immer noch sehr hoch ist. Die Armut hat abgenommen, aber sie ist immer noch deutlich zu hoch. In den Entwicklungsländern südlich der Sahara leben 43% aller Menschen in absoluter Armut. Weltweit sind es 13%, also 900 Millionen Menschen, die in absoluter Armut leben. Und da ist natürlich die Frage schon berechtigt. Trotz all der Entwicklungszusammenarbeit, die es gegeben hat, warum gibt es denn immer noch so viel Armut? Warum wurden nicht größere Fortschritte erzielt? Ich denke, hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Entwicklungszusammenarbeit nur einer von ganz vielen Faktoren ist, die eben Einfluss haben darauf, ob Entwicklungsländer gewissermaßen vom Fleck kommen oder nicht. Die Entwicklungsländer sind in einen Kontext eingebunden, einen internationalen Kontext, der von unglaublich ungleichen Machtbeziehungen, ungleichen Wirtschaftsverhältnissen geprägt ist. Und es entstehen viele Entwicklungshemmnisse, die es ihnen eben nicht erlauben, vom Fleck zu kommen, aufgrund der ungleichen internationalen Politik. Wir haben ungleiche Handelsbeziehungen. Es ist immer noch so, dass Exporte aus Entwicklungsländern mit hohen Zöllen belegt sind, wenn sie in die Industrieländer kommen, dass umgekehrt stark subventionierte Agrarprodukte aus den Industrieländern die Märkte in Entwicklungsländern überschwemmen, die einheimischen Betriebe kaputt machen, sodass eben der internationale Handel, der immer mehr liberalisiert wird, den Entwicklungsländern nichts bringt. Wir haben Finanzflüsse, die der Entwicklungszusammenarbeit entgegenlaufen, nämlich Finanzflüsse aus den Entwicklungsländern in Industrieländer wie zum Beispiel die Schweiz, Gelder, die aus der Korruption, der Geldwäscherei stammen, Steuerhinterziehung, Gelder, die am Schluss irgendwo auf dem Paradeplatz oder unter dem Paradeplatz in Zürich enden. Wir haben Unternehmen, multinationale Konzerne, die immer mehr auch in Entwicklungsländern tätig werden, zum Teil in ihren Produktionsbedingungen die Menschenrechte verletzen, die Umwelt verschmutzen, von Infrastruktur profitieren, aber keine Steuern bezahlen, weil es immer noch legale oder semi-legale Tricks gibt, wie man eben Gewinne aus Entwicklungsländern in Industrieländer verschieben kann, zum Beispiel auch in die Schweiz, sodass man zwar die Infrastruktur in Entwicklungsländern nutzt, die Steuern aber in der Schweiz bezahlt, beziehungsweise dann, wenn es um den Kanton Zug und so weiter geht, hier eben auch keine Steuern bezahlt. Und immer mehr ist es so, dass die Entwicklungsländer unter den Folgen des globalen Klimawandels leiden. Wir haben verheerende Auswirkungen jetzt schon des Klimawandels, für den die Entwicklungsländer nicht mitverantwortlich sind, unter dessen Folgen sie aber ganz besonders leiden. Ich würde sagen, das sind die eigentlichen Gründe, weshalb die Entwicklungsländer nicht vom Fleck kommen, wohingegen die Entwicklungszusammenarbeit durchaus Positives dazu beigetragen hat, dass die Entwicklungsländer immerhin gewisse Fortschritte machen. Es ist aber nicht so, dass jede Entwicklungszusammenarbeit automatisch sinnvoll ist. Wenn wir fragen, was bringt denn überhaupt die Entwicklungszusammenarbeit, müssen wir sicher einmal unterscheiden zwischen dem Zweck, den Entwicklungszusammenarbeit in verschiedenen Fällen verfolgt. Wir haben humanitäre Hilfe, die ist wichtig in Krisensituationen. Sie lindert aktuelle Not, aktuelles Leid, wenn zum Beispiel Krieg herrscht oder wenn Unwetter Verwüstungen anrichten. Die humanitäre Hilfe kann aber, das ist nicht ihr Ziel, nicht zur langfristigen Entwicklung beitragen. Sie ist gewissermaßen das Pflaster, das es braucht, wenn eine Notsituation, eine akute Notsituation besteht. Wir haben die langfristige Entwicklungszusammenarbeit, die eben, wie gesagt, vor allem in letzter Zeit zu einer Verbesserung der Lebensperspektiven und zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft beiträgt. Und dann haben wir eben auch Hilfe in Anführungszeichen. Hilfe der Industrieländer, die eigentlich darauf angelegt ist, die diplomatischen Beziehungen zu gewissen Ländern zu stärken, weil man sich im Gegenzug dann zum Beispiel ein neues Handelsabkommen erhofft, ein neues Steuerabkommen oder in jüngster Zeit ein neues Migrationsabkommen. Das ist Hilfe, die oft direkt an die Regierung fließt oder eben genau Projekte finanziert, die für die Regierung selbst interessant sind, die sie also auch selbst finanziert hätte, ohne ausländische Hilfe. Man will etwas vom Staat, von der Regierung, zum Beispiel ein neues Migrationsabkommen, und muss darum eine Art der Zusammenarbeit verfolgen, die der Regierung in den Kram passt, also Pläne erfüllt, die Regierung auch sonst erfüllt hätte. Und leider ist es so, dass hier genau auch die zunehmende Tendenz ist. Wir haben immer mehr Fälle von Entwicklungszusammenarbeit seitens der Schweiz, seitens anderer Industrieländer, die genau darauf abzielt, beispielsweise eben neue Migrationsabkommen abzuschließen, ein bisschen Schmiermittel ins diplomatische Getriebe zu geben, um einen neuen Handelsvertrag zu erhalten. Diese Hilfe in Anführungszeichen will nicht helfen, sie will eigentlich nur diplomatische Beziehungen stärken. Wenn man dann aber fragt, ja, was nützt denn diese Hilfe, dann ist die Frage natürlich falsch. Hat diese Hilfe wirklich zur Armutsbekämpfung beigetragen? Das will sie gar nicht. Eigentlich müsste man fragen, hat sie wirklich geholfen, die diplomatischen Beziehungen zu stärken? Wenn man aber fragt, hat sie zur Armutsbekämpfung beigetragen, dann ist die Antwort natürlich nein. Und ich glaube, die Tendenz ist tatsächlich immer mehr, Entwicklungsgelder in Dinge zu investieren, die mit Armutsbekämpfung nichts zu tun haben und letztlich nur die Eigeninteressen der Geberländer, inklusive der Schweiz, bedienen. Man wird sich also auch nicht wundern müssen, wenn in 5 oder 10 Jahren dann die Studien plötzlich zeigen, dass Entwicklungszusammenarbeit nichts bringt in Sachen Armutsbekämpfung, weil sie ja gar keine Armutsbekämpfung mehr machen will, sondern nur die Eigeninteressen, unsere Eigeninteressen bedient. Es gibt also instrumentalisierte Hilfe, Hilfe, die den Geberländern mehr nützt als den Empfängerländern. Sie nützt primär der Regierung des Landes, wo sie investiert wird. Sie nützt dem Land, das investiert, nicht aber der Entwicklung. Es gibt aber immer noch, und es ist immer noch die Mehrheit der Entwicklungszusammenarbeit, auch effektive, gute, sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit, die eben Perspektiven schafft, die Zivilbevölkerung stärkt und damit auch dazu beiträgt, die Ursachen von Konflikten und letztlich auch die Ursachen von Flucht und Migration zu lindern. Sie versetzt die Zivilgesellschaft, wie gesagt, in die Lage, selbst Forderungen zu stellen gegenüber der eigenen Regierung. Sie trägt zum Empowerment der Zivilbevölkerung bei, ist darum aber eben nicht regierungskonform und auch nicht geeignet, um Gegenforderungen bei der Regierung des Empfängerlandes zu stellen. Also wenn wir ein Migrationsabkommen wollen, dann ist das nicht unbedingt die Art von Hilfe, die dem beiträgt. Wenn wir aber wollen, dass die Ursachen von Migration gelindert werden, dann ist das die richtige Hilfe. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass die Entwicklungshemmnisse enorm groß sind im Bereich der Handelsbeziehungen, im Bereich der Steuerflucht, im Bereich der Folgen des Klimawandels. Das heißt, sinnvolle Entwicklungszusammenarbeit ist wichtig. Sie ist aber kein Ersatz dafür, dass wir für eine Politik in den Industrieländern sorgen, in allen Bereichen, die eben die Ursachen von Unterentwicklung, von langsamer Entwicklung anpacken. Das heißt, wir brauchen eine Steuerpolitik in den Industrieländern, die Steuerflucht aus den Entwicklungsländern verhindert. Wir brauchen gerechte Handelsverträge, die auch die Menschenrechte und die Umweltrechte respektieren. Wir brauchen eine Gesetzgebung für multinationale Konzerne, die dafür sorgt, dass diese Konzerne in den Entwicklungsländern ihre Steuern bezahlen, dass sie dort keine Menschenrechte verletzen und auch die Umweltrechte einhalten. Im Moment ist es in der Schweiz schwierig, für mehr und gute Entwicklungszusammenarbeit zu sorgen. Und es ist vor allem auch schwierig, für gute politische Rahmenbedingungen zu sorgen im Bereich der Handelspolitik, im Bereich der Steuerpolitik, weil wir eine Mehrheit von Parteien haben, die sich für diese Dinge nicht interessieren oder andere Interessen vertreten. Wir haben, wie gesagt, diverse Kürzungsvorschläge bei der Entwicklungszusammenarbeit. Der Bundesrat selbst hat schon gekürzt bei der Entwicklungszusammenarbeit 2016. Er hat vorgeschlagen, im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017 bis 2019 noch weiter zu kürzen. Im Parlament gab es Anträge, über das, was der Bundesrat verlangt hat, an Kürzungen hinauszugehen, nochmals mehrere Millionen pro Jahr bei der Entwicklungszusammenarbeit einzusparen. Das konnten wir bis jetzt verhindern. Es ist uns aber nicht gelungen, dass das Parlament die Kürzungsvorschläge des Bundesrats rückgängig macht. Wohingegen in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und auch bei den Armeeausgaben das Parlament die Kürzungen des Bundesrates durchaus rückgängig macht. Es wird letztlich also im Moment weniger gespart in der Bildung, bei der Landwirtschaft und in der Armee, als was der Bundesrat eigentlich gewollt hätte. Wir erwarten darum wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen oder Wochen nochmals ein Sparpaket, das Stabilisierungsprogramm 2 des Bundesrates, wo möglicherweise, das befürchten wir zumindest, Kürzungen im Bereich Bildung, Armee, Landwirtschaft gar nicht erst vorgeschlagen werden, weil der Bundesrat gemerkt hat, das ist politisch nicht durchsetzbar, und dafür umso mehr nochmals Kürzungsvorschläge bei der Entwicklungszusammenarbeit kommen. Es wird schwierig werden, diese Kürzungen zu bekämpfen, weil wir auch gemerkt haben, wenn wir Gespräche im Parlament führen, aber auch wenn wir Gespräche mit Medienschaffenden führen, dass ein sehr falsches Bild davon besteht, was die Entwicklungszusammenarbeit überhaupt macht. Dass genau die Kritikpunkte, die ich hier vorgetragen habe, in den Köpfen der Parlamentsmitglieder, in den Köpfen der Medienschaffenden sehr dominant sind. Ich glaube, es ist darum wichtig, dass wir als Entwicklungsorganisationen, aber auch, dass wir als Freundinnen und Freunde der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder in verschiedensten Kontexten erklären, was denn eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit macht. Ich glaube auch, es braucht ein Zeichen der Bevölkerung an die Politik, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht der Ort ist, wo man einfach sparen kann, ohne dass es Widerstand gibt in der Bevölkerung. Leider ist das bis jetzt ein bisschen der Fall. Der Aufschrei, wenn schon wieder gekürzt wird bei der Entwicklungszusammenarbeit, ist ein leiser Aufschrei. Wohingegen dann, wenn bei der Landwirtschaft gekürzt wird, sofort wieder Mist auf den Bundesplatz gekarrt wird und viele Menschen sich aufregen über diese Kürzungen. Ich glaube, es braucht ein Zeichen an die Politik. Uns, der Bevölkerung, ist die Entwicklungszusammenarbeit wichtig. Es ist wichtig, denke ich, dass die Entwicklungszusammenarbeit der DEZA, aber auch die private Entwicklungszusammenarbeit, die der Hilfswerke, zeigt, dass wir Erfolg haben. Es ist aber, denke ich, genauso wichtig, dass wir auch zugeben, dass ab und zu Fehler passieren, dass es auch Misserfolge gibt. Damit tun sich die Hilfswerke recht schwer. Wir haben die Tendenz, die Erfolge hervorzustreichen und Misserfolge ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, was vielleicht auch den Eindruck einer gewissen Selbstgefälligkeit gibt. Wir tun das Gute und müssen uns der Kritik nicht stellen, wir müssen aus den eigenen Fehlern nicht lernen, weil wir eigentlich immer nur das Richtige wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit klar kommuniziert, Entwicklungszusammenarbeit ist ein kompliziertes Feld. Man geht in schwierige Kontexte, die von Konflikten geprägt sind. Es kann sein, dass etwas schiefläuft. Es kann sein, dass man nicht den Erfolg hat, den man sich gewünscht hat. Aber man lernt aus Fehlern. Eine selbstgefällige Selbstdarstellung der Hilfswerke, der DEZA und so weiter, ruft selbstverständlich Kritik auf den Plan. Es ist für die Medien interessant, dann, wenn die Hilfswerke sich immer nur als die Guten darstellen, eben Skandale aufzudecken, auf die negativen Beispiele hinzuweisen, weil eben die Selbstkritik ein bisschen kurz kommt. Und das ist vielleicht auch ein Aufruf an die Hilfswerke selbst, selbst kritischer zu kommunizieren, Fehler einzugestehen und aufzuzeigen, was man aus diesen Fehlern gelernt hat. Damit möchte ich etwas abrupt schließen, damit auch noch genügend Zeit für Fragen und Diskussion bleibt. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Marc Herkenrath. Ich glaube, ich habe hier verständlich, ist verständlich, ja, gut. Ich denke, dass es aufgrund der verschiedenen Themen, die hier angesprochen wurden, durchaus auch Klärungsfragen gibt. Ich möchte darum bitten, dass wir einsteigen mit Fragen, die jetzt wirklich so zu diesen technischen Dingen auch noch angebracht sind. Ich glaube, da gibt es doch einiges, das angesprochen wurde und das vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist. Darf ich Sie bitten, also wenn Fragen zum jetzt Klärungsfragen sind oder vielleicht Irritation von etwas, wo man denkt, oh, das habe ich aber anders gehört, also dass man da kurz reagiert. Bitte das Mikrofon. Ja,
dann. Kommen wir die Präsentation auf irgendeine Weise?
Ja, die Präsentation können wir gerne verschicken dann an die Mailadressen, die wir haben.
Okay, super.
Ich würde dann bitten, noch eine Mailadresse vielleicht beim Büchertisch. Ist das gut, dass wir beim Büchertisch noch eine Liste machen von den Personen, die nicht, wo die Anmeldung nicht funktioniert hat, damit wir die Mailadresse von diesen Personen haben, falls Sie interessiert sind an der Präsentation. Ja. Weitere Fragen?
Ich hätte eine Frage. Ist es richtig, dass eigentlich die Asylarbeit Ihnen das Geld abgezogen hat? Also dass hier ein Konflikt besteht? Weil ich habe diese Zahlen gesehen und da haben Sie ziemlich nicht gerade bemängelt, dass irgendwie 10% der Gelder jetzt in die Asylarbeit geflossen sind. Also wie ist dieses Verhältnis zu verstehen?
Ja, vielleicht noch, also das wäre eine Frage, die direkt Bezug nimmt auf die Aussagen über die Budgetentwicklung. Genau, noch weitere Fragen?
Ich hätte eine Anschlussfrage auch an diese Frage. Ist das bei anderen europäischen Ländern anders? Also wird dort weniger investiert in die Hilfe für Asylsuchende im eigenen Land? Also gibt dort die Schweiz mehr als Nachbarstaaten?
Machen, ja,
Christoph. Ich habe eine Frage wegen der Presse. Es geht ja darum, dass die Zivilbevölkerung ein anderes Verständnis haben sollte und von daher Druck ausgeübt werden kann auf das Parlament. Und ich sehe, dass es außerordentlich schwierig ist, die Anliegen, die Sie jetzt vorgestellt haben, in der Tagespresse unterzubringen. Ich wäre dankbar, wenn Sie dazu kurz Stellung nehmen könnten.
Ich finde, da haben wir jetzt schon zwei deutliche Pakete. Also einerseits diese ganze Frage der Asylausgaben, wie es da aussieht, und andererseits dann diese Presse, also Öffentlichkeit, wie das läuft. Bitte.
Also bei den Ausgaben für Asylsuchende muss ich vorausschicken, dass das natürlich eine unglaublich wichtige Ausgabe ist. Asylsuchende, die in die Schweiz kommen, sollen so gut, wie sie es verdient haben, betreut werden, und das kostet selbstverständlich Geld. Wir sind also nicht dagegen, dass Asylsuchende eine umfassende, eine sehr gute Betreuung erhalten. Das Problem ist, dass die Industrieländer in einer Art Schönheitswettbewerb stehen. Wer gibt statistisch gesehen mehr aus für Entwicklungszusammenarbeit in Prozenten des Bruttonationaleinkommens? Bei diesem Wettbewerb, wie viel gibt man für Entwicklungszusammenarbeit aus, hat die OECD als Club der reichen Industrienationen vor ein paar Jahren beschlossen, dass man die Ausgaben für Asylsuchende ebenfalls anrechnen darf, ausweisen darf statistisch als Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit. So als hätten die Herkunftsländer der Asylsuchenden etwas davon, dass man hierzulande Asylsuchende betreut. Die Tendenz ist, dass verschiedene Länder haben freiwillig darauf verzichtet, die Ausgaben für Asylsuchende der Entwicklungszusammenarbeit anzurechnen, das auszuweisen statistisch, als ob das Entwicklungszusammenarbeit wäre. Die Schweiz hat relativ bald beschlossen, 100% der Ausgaben für Asylsuchende im ersten Jahr hier in der Schweiz als Entwicklungszusammenarbeit auszuweisen, was dazu geführt hat, dass plötzlich die Entwicklungsausgaben in Anführungszeichen der Schweiz massiv zugenommen haben. Und was dazu geführt hat, dass wir diese 0,5%, die wir als Hilfswerke lange gefordert haben, erreicht wurden. Dass die Schweiz jetzt behaupten kann, 0,5% des Nationaleinkommens werden für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Tatsache ist eben, dass 14% dieser Ausgaben für die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit Ausgaben sind, wo die Schweiz letztlich begünstigt ist. Also Gelder, die in der Schweiz bleiben zur Betreuung der Asylsuchenden. Andere Länder verzichten immer noch darauf, sich die Asylkosten anrechnen zu lassen. Die haben echte Entwicklungsausgaben in der Höhe von 0,7% des Bruttonationaleinkommens. Andere Länder haben eine Mischrechnung, wo sie sagen, ein Teil der Ausgaben für die Asylsuchenden lassen wir uns anrechnen an die Entwicklungszusammenarbeit, einen anderen Teil nicht. In der Schweiz ist die Situation so, dass wir mit den Ausgaben für die Asylsuchenden 0,5% des Bruttonationaleinkommens haben. Das ist im Sinne eines Parlamentsbeschlusses vor ein paar Jahren. Mit dem neuen Parlament ist es aber so, dass das neue Parlament sagt, wir möchten eigentlich nicht mehr diese 0,5% erreichen, wir müssen ein bisschen darunter gehen, wir stehen unter Sparzwang und so weiter. Und die Tendenz ist, dass man die zusätzlichen Kosten, die entstehen dadurch, dass es mehr Asylsuchende gibt, dann kompensiert. Das ist der technische Begriff dafür, dass man es einspart bei der eigentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist das Problem, dass Ausgaben für Asylsuchende, die wichtig und richtig sind, zu Einsparungen bei der Entwicklungszusammenarbeit in ärmeren Ländern führen. Und das hat damit zu tun, dass man sich eben diese Ausgaben für Asylsuchende international gesehen in diesem Schönheitswettbewerb, wer gibt mehr für Entwicklungszusammenarbeit aus, mit anrechnen lassen kann. Die Tendenz ist ein bisschen so, dass andere Länder das auch machen. Wir wissen aus den skandinavischen Ländern, Schweden, Norwegen, ich glaube inzwischen auch Finnland, dass sie einen Teil der steigenden Kosten für Asylsuchende kompensieren bei der Entwicklungszusammenarbeit. Mit dem großen Unterschied aber, dass diese Länder schon seit mehreren Jahren mehr als 1% ihres Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit investieren. Das heißt, auch wenn sie jetzt dort ein bisschen einsparen, sind sie immer noch massivst über dem Niveau der Schweiz. Es gibt andere Länder, die weiterhin darauf verzichten, sich die Asylkosten überhaupt anrechnen zu lassen. Also es gibt hier ziemlich große internationale Unterschiede. Es ist nicht so, dass die Schweiz jetzt einfach im internationalen Trend wäre und man sagen kann, gut, sie macht es halt wie alle anderen. Es gibt Beispiele für Länder, die das deutlich besser machen. Die Frage der Presse ist eine ganz, ganz schwierige. Wir überlegen uns natürlich auch, wie schaffen wir es, dass wieder einmal eine positive Berichterstattung in die Medien kommt. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn über die Entwicklungszusammenarbeit berichtet wird, dann nur in einem schlechten Licht. Es werden Skandale aufgedeckt, es wird die Frage gestellt, was nützt die Entwicklungszusammenarbeit, und in den meisten Fällen sind die Programme dann so ausgerichtet, dass am Schluss die Antwort heißt, sie nützt nichts oder sie schadet. Die Presse ist heute auf Skandalberichterstattung aus. Es gibt fast keine Mediengefäße mehr, wo eine ausgewogene Berichterstattung überhaupt Platz hätte. Schönwetternachrichten sind nicht gefragt. Wir sind, um es ganz ehrlich zu sagen, auch ein bisschen ratlos, wie wir es schaffen könnten, dass die Mainstream-Medien, Tagesanzeiger, NZZ, Le Temps, Fernsehen, Radio und so weiter, auch wieder einmal über die ganz normalen, positiven Fälle der Entwicklungszusammenarbeit berichten und eben über, ich sag's überspitzt, über die langweiligen Erfolge berichten, die kein Skandalisierungspotenzial haben. Was sicher eine Möglichkeit ist, ist dann, wenn zum Beispiel, und das tönt jetzt sehr hart, sehr zugespitzt, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter eines Hilfswerks entführt wird oder wenn ein Hilfswerk des Landes verwiesen wird, dann wird das häufig ein bisschen unter dem Radar gehalten. Zum Teil aus Sicherheitsgründen, weil man nicht will, dass die Person, die entführt worden ist, unter zusätzlichen Druck gerät. Zum Teil aber auch, weil man nicht will, dass quasi die politischen Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit überhaupt zum Thema werden. Ich denke, gerade solche Fälle könnte man nutzen, um in den Medien auch wieder zu erreichen, dass über die Entwicklungszusammenarbeit berichtet wird, dass auch berichtet wird, warum werden denn Hilfswerke des Landes verwiesen? Weil sie eben auch eine politisch wichtige Arbeit machen, weil sie eben zur Stärkung der Bevölkerung beiträgt. Und deshalb eben bei den Regierungen unbeliebt ist. Also ich glaube, solche Fälle wären eine Chance aufzuzeigen, dass eben die Entwicklungszusammenarbeit unliebsame Dinge tut und wirklich der Bevölkerung nützt, nicht der Regierung des Empfängerlandes. Dass man hier also diese Fälle aufnehmen könnte, um aufzuzeigen, was macht die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich. Eben nicht nur nett Brunnen bauen und Brücken, sondern eben auch politische Arbeit. Sonst, ich bin kein Medienprofi, wir sind daran, darüber nachzudenken, wie wir eine andere Berichterstattung erreichen könnten. Selbstverständlich gibt es auch Vorschläge, dass man die eigenen Medien nutzt, dass man auch eigene Medien aufbaut. Das Problem dort ist, dass die Magazine, die wir herausgeben, die Internetseiten, die wir haben, die Tweets, die wir machen, in der Regel dann von den Leuten gelesen werden, die sowieso eine gute Beziehung zur Entwicklungszusammenarbeit haben, also nicht eben die kritischen Massen erreichen. Wenn aber jemand Vorschläge hat, wie man die Massenmedien dazu bringt, positiv zu berichten, dann gerne in der Kaffeepause.
Du hast ja auch kurz angesprochen die Problematik der nur positiven Berichterstattung von Seiten der Werke her. Also ich glaube, das ist ja auch ein Thema, oder? Dass es da wie neben der marketinggetriebenen Seite, also der Öffentlichkeitsarbeit der Werke, eigentlich eine inhaltlich interessantere und besser basierte Berichterstattung brauchen würde. Also neben der Zeitungen, das ist ja das eine Thema, ja.
Ich weiß nicht. Ja, also ich will hier nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist tatsächlich so, dass es innerhalb des Kreises der Hilfswerke auch eine sehr intensive Diskussion darüber gibt, wie will man sich denn eigentlich in der Öffentlichkeit darstellen. Und da gibt es selbstverständlich auch Interessen, Gegensätze zwischen dem, was der Spendenmarkt verlangt und was die Fundraiser wichtig finden, nämlich eben, dass man die Erfolge zeigt. Ich persifliere es jetzt ein bisschen, aber dass man auch die glücklichen Kinder und Frauen im ländlichen Gebiet zeigt, die profitiert haben von der Entwicklungszusammenarbeit, wohingegen andere dann sagen, wir müssen aber auch aufzeigen, dass die Menschen in städtischen Gebieten, Jugendliche, von der Entwicklungszusammenarbeit profitieren. Wir müssen also zum Beispiel auch Bilder haben von etwas ernsthafter dreinblickenden jungen Männern im urbanen Kontext, die ein Handy in der Hand haben. Das ist nicht das Bild, das die Fundraiser auf dem Prospekt haben möchten, der dann um die Weihnachtszeit wieder in die Briefkasten flattert. Und die Frage ist ein bisschen, ja, wie zeigen wir auch auf, dass wir politische Arbeit machen, ohne deshalb Spenderinnen und Spender, die vielleicht eher die nette Entwicklungszusammenarbeit befürworten, dann auch gleich zu verunsichern. Also es gibt hier durchaus intensive Diskussionen, wo unterschiedliche Meinungen herrschen.
Danke. Weitere Fragen, ja?
Ich frage mich, ob das ganz richtig dargestellt ist, dass die Bereitschaft zur Solidarität abnimmt, weil eben auch die Presse kritisch ist, wobei ich lese eigentlich sehr viel in der Presse, das auch positiv ist. Es erstaunt mich, dass dieses Statement. Aber ich glaube, das andere Problem ist, dass die Leute heute zunehmend andere Sorgen haben. Also steigende Krankenkassenprämien, Restrukturierung, ich erlebe das in der eigenen Familie, wo immer weniger Leute gebraucht werden und dass natürlich irgendwo der Rock oder das Hemd näher ist als der Rock, das ist eigentlich menschlich verständlich. Also ich möchte mich ein bisschen in Frage stellen, ob wirklich, sagen wir, das Mitgefühl der Menschen abgenommen hat oder halt in leider Gottes eben die Ängste und die Besorgnisse der Menschen heute andere Prioritäten haben. Also siehe auch die ganze Öko-Diskussion, wo die Grünen ständig verlieren oder stagnieren, weil anderes im Vordergrund ist.
Weitere Stimmen, ja?
Sozusagen ein persönliches Problem. Vor ungefähr einem halben Jahr ist durch die Presse gegangen, dass de facto von sämtlichen Anstrengungen für die Entwicklungszusammenarbeit schlussendlich noch 3% der gespendeten Gelder eigentlich an den Zielort gelangen. Das hat ziemlich viele Leute bewegt und ich fühle mich ein wenig außerstande oder überfordert, irgendwie ein Instrumentarium zu entwickeln zu dieser doch grobschlächigen, zu diesem Vorwurf. Also eine Möglichkeit ist, dass man sagt, gilt jetzt das für kirchliche Entwicklungsarbeit oder gilt das für politische, aber ich denke, da ist nicht genug gemacht damit. Was gibt es für ein Instrumentarium, diese Sache aufzunehmen und zu reagieren?
Ich frage mich ganz generell, ist es dann einfach der schnöde Mammon, also ein bisschen mehr Geld ist bessere Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben hier nur von Zahlen wieder gesprochen. Also Entwicklungszusammenarbeit ist einfach Zahlen, 0,5% mehr und die Leute sind glücklich. Sind wir nicht hier in eine fürchterliche Falle getappt, dass wir nur noch mit Zahlen probieren, eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit zu dokumentieren? Ist das nicht das große Problem? Und dass wir eigentlich nicht mehr über die Inhalte sprechen. Es geht nur noch darum, wir müssen mehr Geld haben und wenn es mehr Geld gibt, dann sieht es besser aus. Und diese Frage beschäftigt mich sehr.
Herzlichen Dank. Das gibt einen wunderbaren Bogen zwischen diesen drei Fragen, habe ich den Eindruck.
Ich weiß noch nicht genau, wie der Bogen funktioniert, aber ich versuche ihn zu weben irgendwie. Ja. Also ich freue mich sowieso schon für Eva, die heute Nachmittag einen Workshop leiten wird, dass sie nämlich all diese Fragen noch viel intensiver diskutieren kann. Ich setze hier nur ein paar erste Inputs. Die Frage, ist ein Mangel an Solidarität zu beobachten oder ist es einfach so, dass die Leute jetzt echte andere Sorgen haben? Ich glaube, es ist beides. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen hierzulande inzwischen echte materielle Sorgen haben oder aber, dass sie damit rechnen müssen oder zumindest begründet befürchten, dass es ihnen in den nächsten paar Jahren schlechter gehen wird. Das wäre aber eigentlich eine ideale Voraussetzung genau für Solidarität, wenn die Menschen am eigenen Leib gewissermaßen, in der eigenen Situation merken, wie es ist, wenn es einem schlechter geht, wenn man sich Sorgen um die Zukunft machen muss, könnte man eigentlich ja meinen, dass das Mitgefühl sogar steigt, dass man sich eben solidarisiert mit anderen Menschen, denen es längst schon so geht und deren Situation noch viel schlimmer ist. Die Tatsache, dass das nicht passiert, hat meines Erachtens, und da lasse ich mich jetzt aber sehr weit auf die Äste raus, auch mit einem Versagen der Linken, der politischen Linken zu tun, die es lange wirklich verpasst hat, die Sorgen und Ängste der Benachteiligten in der Schweiz ernsthaft zu thematisieren. Man hat häufig so getan, als seien das Pseudoprobleme, als hätten die Menschen nur das Gefühl, es ginge ihnen schlechter, aber eigentlich muss man ihnen nur zeigen, wie gut es ihnen wirklich geht. Wenn es politische Erfolge gab, dann waren es die rechten Parteien, insbesondere die ganz rechts, die eben die Sorgen der, ich sage jetzt mal, kleinen Leute ernst genommen hat, sie aber auch instrumentalisiert, um eben eine Politik des Ausschlusses zu propagieren, eine Politik der Abschottung. Zuerst müssen wir selbst für uns sorgen und dann vielleicht in 20 Jahren oder in 100 Jahren können wir uns wieder mit dem Rest der Welt befassen. Vielleicht ist das aber auch eine unausgesprochene Kritik an den Hilfswerken, die es eben auch ein bisschen verpasst haben, die Nöte der Menschen hier aufzunehmen und eben auch den Bezug zu schaffen zu den Nöten der Menschen in Entwicklungsländern und aufzuzeigen, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir brauchen eine globale Politik, die allen Benachteiligten nützt und eben nicht nur den Eliten. Also ich glaube, auch hier wurde ein bisschen wenig die politische Verknüpfung zwischen den Menschen hier und den Menschen jenseits der Grenzen gemacht. Dass wir nur noch über Finanzen sprechen, ist wirklich ein Problem. Hat aber mit dem politischen Kontext zu tun. Solange Kürzungen im Parlament zur Debatte stehen, ist jetzt zumindest für uns als Allianz der Hilfswerke sehr schwierig, über die Inhalte der Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Wir müssen über Zahlen sprechen. Wir dürfen auch nicht allzu laut Kritik an Entwicklungszusammenarbeit, die schiefläuft, leisten, weil es sonst plötzlich heißt, und es gibt Beispiele, wo dann Parlamentarierinnen uns zitiert haben von Allianz Süd, sogar Allianz Süd sagt, es wird zu viel Geld ausgegeben für Entwicklungszusammenarbeit in Schwellenländern, die es ja eigentlich gar nicht mehr braucht. Das wird dann natürlich mit Werbe im Parlament zitiert. Das ist, wenn wir jetzt im aktuellen Zeitpunkt auch noch Kritik üben oder sagen, was die Entwicklungszusammenarbeit noch besser machen müsste, ist ein bisschen die Gefahr, dass wir dann missbraucht werden, um eben noch weitere Kürzungen zu begründen. Ich habe aber auch ein bisschen bewusst hier im Referat darauf verzichtet, über die Inhalte der Zusammenarbeit zu sprechen, weil wir ja noch ein Referat haben, das genau heißt jenseits der Budgets, das sich also über die nicht zahlenmäßigen Dinge äußern wird. Dass 3% der Spendengelder für private Hilfswerke oder beziehungsweise nur 3% der Ausgaben der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit überhaupt in Entwicklungsländern ankommen, ist völliger Unsinn. Das war eigentlich eine Fehlnachricht in den Zeitungen. Bei den privaten Hilfswerken ist es so, sie hätten nicht das CEVO-Siegel, wenn so viel Geld in der Schweiz bleiben würde, in irgendwelchen administrativen Apparaten auf dem Weg verschwinden würde und nur 3% in den Entwicklungsländern ankommen. Es ist umgekehrt so, dass gewisse Hilfswerke nur 3% dessen, was reinkommt, ausgeben für Administration in der Schweiz und der ganze Rest letztlich in den Entwicklungsländern ankommt. Es hat ja auch Gegendarstellungen gegeben, ich denke aber, es ist typisch für die aktuelle Medienlandschaft, dass eben diese Gegendarstellungen dann irgendwo in der Leserbrief-Rubrik verschwunden sind und eine eigentliche Gegendarstellung oder eine Richtigstellung eben nicht den gleichen Platz gefunden hat in den Medien wie diese wirklich falsche Kritik. Ob es Unterschiede gibt zwischen der kirchlichen Zusammenarbeit und anderen Formen oder anderen Quellen der Zusammenarbeit, wie viel das dann wirklich in die Entwicklungsländer geht, muss ich gestehen, weiß ich zahlenmäßig nicht genau. Ich kann mir vorstellen, es ist bei allen gleich so, dass der ganz, ganz große Teil eben wirklich in den Entwicklungsländern ankommt. Und es sind auch nicht Schweizer Menschen, die dann in den Entwicklungsländern die Projekte durchführen, sondern es sind in der Regel einheimische Menschen, die auch für die Durchführung der Projekte zuständig sind. Es sind also auch nicht Löhne, die im Ausland an Schweizerinnen und Schweizer bezahlt werden, sondern es sind einheimische Menschen, die eben die Projekte fortführen und die dann auch weitere lokale Menschen ausbilden, um diese Projekte dann auch in andere Gebiete zu tragen.
Ganz herzlichen Dank. Ich muss entschuldigen, wir haben schon ein bisschen überzogen und ich kann mir eine Frage nicht verkneifen. Als Mensch, der in der als Theologe und Mensch, der in der Kirche arbeitet, habe ich Freude an großen Worten und eines davon wäre Gerechtigkeit, das ja immer wieder so vorkommt. Ich habe den Eindruck, dass sich Entwicklungszusammenarbeit ganz stark von diesem Wort emanzipiert hat, also dass das eigentlich nicht mehr vorkommt im Diskurs. Und ich habe einen Verdacht, und da tönt mir Clemens Messerschmidt, der tätig ist in Entwicklungszusammenhängen, vor allem mit Wasser in Israel-Palästina, der gesagt hat, den habe ich da im Ohr, der gesagt hat, wir gewöhnen uns einfach daran, dass sich die Welt verslammt, also die Megacities, die wachsen, die Slums, und alles ist in Ordnung, wenn in diesen Slums eine gewisse Grundversorgung gewährleistet ist. Punkt. Und dann sind wir zufrieden. Was sagst du dazu?
Da geht es mir jetzt ein bisschen wie dem Vorredner, der Fragen gestellt hat. Ich nehme das nicht so wahr. Also ich habe das Gefühl, in dem, was wir wollen, ist die Gerechtigkeit das ganz zentrale Element. Und ich glaube, wir kommunizieren das auch so. Also ich habe jetzt bei uns nicht den Eindruck, dass wir uns zufrieden geben damit, dass es jetzt ein bisschen sauberes Wasser gibt in den Favelas. Das ist der erste Schritt, damit die Menschen überhaupt sich selbst für ihre Entwicklung einsetzen können, brauchen sie sauberes Wasser, brauchen sie genügend zu essen. Das ist die Basis, die es braucht, damit die Menschen selbst für Gerechtigkeit kämpfen können. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden. Und ich hoffe, dass wir auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir das tun.
Das habe ich auch nicht auf Allianz Süd gemünzt. Ja. Ganz herzlichen Dank, Marc Hörkenrath, für diesen Beitrag. Und alles Gute beim Ringen mit dem Parlament auch um ein Budget, das wirklich ein Budget der Entwicklungszusammenarbeit ist und nicht einfach ein Sammelsurium von allem, was man auch noch hineinpressen könnte. Ganz herzlichen Dank für den Einsatz auch bei Allianz Süd. Alles Gute. Ja. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch auf das Buch hinweisen, das aufliegt, da hinten im Eck, in der Ecke. Es ist ein Buch mit dem etwas vorsichtigen Titel zur Unübersichtlichkeit der Welt, das meiner Meinung nach aber hervorragende Analyse sehr kompakt eine Analyse der Situation beinhaltet und dann auch sehr deutlich zeigt, welches die Strategie von Allianz Süd in diesem Kontext ist. Also ein sehr empfehlenswertes Buch, das gerafft, kompakt zeigt, was läuft. Ich lade Sie jetzt herzlich ein zur Pause und dass wir uns dann um 10:55 hier wieder treffen. Um 10:55 hier wieder, um weiterzufahren in unserem Programm.